Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 236. Ausgabe von Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe oder wie heute Fahrgastfragen beantworte. Ein Fahrgast war vor kurzem auf Sizilien und hat einige Tage rund um den Ätna verbracht. Er hat Weingüter besucht, Rot- und Weißweine probiert, war am Nordhang unterwegs und auch im Osten des Vulkans. Und irgendwann, schreibt er, sei er ein wenig ratlos geworden. Überall sei vom Vulkan die Rede gewesen, aber die Weine hätten teilweise völlig unterschiedlich geschmeckt. Manche Rotweine hell, fein und fast schwebend, andere deutlich strenger und tanninbetonter. Und die Weißweine hätten von seinem Bild vom Ätna noch einmal erstaunlich wenig zu tun gehabt. Seine Frage lautet deshalb, was verbindet diese Weine eigentlich? Schmeckt man den Vulkan wirklich oder ist Ätna vor allem eine sehr gute Geschichte? Ich finde diese Frage deshalb so interessant, weil kaum eine Weinregion Europas es uns so leicht macht, an Herkunft zu glauben wie der Ätna. Und kaum eine macht es uns gleichzeitig so schwer, genau zu bestimmen, worin denn diese Herkunft eigentlich besteht. Wenn wir über Herkunft sprechen, dann reden wir normalerweise über Dinge, die man erst einmal erklären muss, über Schiefer an der Mosel, Kalk im Burgund oder Kies im Medoc, über Exposition, Wasserhaushalt und Mikroklima. Beim Ätna scheint das zunächst viel einfacher. Da steht dieser gewaltige Vulkan über der Ostküste Siziliens. Schwarze Lava, Asche, Terrassen, alte, knorrige Reben, weiter unten das Ionische Meer und in höheren Lagen zeitweise Schnee. Man könnte fast sagen, der Ätna besitzt das perfekte Bühnenbild für Herkunft. Und genau darin liegt die erste Falle. Denn ein spektakuläres Landschaftsbild sagt noch relativ wenig darüber aus, wie ein Wein schmeckt. Und erst recht nicht darüber, ob aus diesem Ort große Weine entstehen. Das Spannende ist, viele Voraussetzungen, die den Ätna heute so besonders machen, waren längst vorhanden. Auch früher. Alte Reben, Höhenlagen, einheimische Sorten und sehr unterschiedliche Standorte. Aber daraus entstanden lange kaum Weine, die dieses Potenzial wirklich zeigten. Es brauchte Menschen, die darin mehr sahen als die Grundlage für soliden oder anonym vermarkteten Wein und die sich daran machten, herauszufinden, was dieser Berg tatsächlich kann. Weinbau gibt es am Ätna nämlich seit sehr, sehr langer Zeit. Und selbst die Ätna DOC ist alles andere als neu. Sie wurde bereits 1968 anerkannt und war die erste DOC Siziliens. Trotzdem gehörte Ätna noch jahrzehntelang nicht zu den großen Namen der Weinwelt. Ein erheblicher Teil der Weine erfüllte eine ziemlich profane Aufgabe. Sie lieferten Alkohol, Säure, Farbe und Struktur. Most und Wein wurden vom Berg heruntergebracht und teilweise über den Hafen von Riposto nach Norditalien oder sogar Frankreich verschifft, wo sie in anderen Weinen verschwanden. Der Wein hatte also durchaus einen wirtschaftlichen Wert. Aber dieser Wert beruhte nicht darauf, dass jemand nach seiner Herkunft fragte. Heute ist das fast ins Gegenteil verkehrt. Inzwischen bezahlen wir gutes Geld dafür, dass auf einer Flasche möglichst präzise steht, aus welcher Contrada die Trauben stammen. Damals war Ätna vor allem Rohstoff. Heute ist Ätna eine der begehrtesten Herkunftsbezeichnungen Italiens. Dazwischen liegt keine bloße Veränderung der Wahrnehmung. Dazwischen liegt vor allem eine Veränderung dessen, was im Weinberg und im Keller aus diesem Ort gemacht wurde. Eine zentrale Figur in dieser Geschichte ist Giuseppe Benanti. In den 1980er Jahren begann er systematisch zu untersuchen, welches Potenzial die einheimischen Sorten und die unterschiedlichen Bereiche des Vulkans tatsächlich besitzen. Das klingt aus heutiger Sicht fast selbstverständlich. Damals war es das keineswegs. Benanti behandelte den Ätna nicht einfach als Herkunft, deren Größe bereits feststand. Er stellte erst einmal die Frage, ob sich aus den vorhandenen Rebsorten, alten Weinbergen und unterschiedlichen Zonen Weine erzeugen lassen, die internationalem Qualitätsanspruch standhalten. Und interessanterweise führt uns diese Geschichte zunächst nicht zum heute deutlich berühmteren Nerello Mascalese, sondern zu Caricante. 1990 entstand der erste kommerzielle Jahrgang von Pietra Marina, einem Caricante aus Milo am Osthang des Ätna. Damit lässt sich eine wichtige Unterscheidung treffen. Die qualitative Neuorientierung des Ätna begann möglicherweise stärker über Caricante und Benanti, als wir es heute in Erinnerung haben. Die internationale Erfolgsgeschichte wurde später dagegen vor allem über die roten Weine des Nordhangs erzählt. Das sind zwei verschiedene Schritte. Zuerst musste sich zeigen, dass dieser Berg überhaupt bemerkenswerte, eigenständige Weine hervorbringen kann. Erst danach stellte sich die Frage, wie diese Weine außerhalb Siziliens wahrgenommen, verstanden und eingeordnet werden. Ab den späten 1990er und frühen 2000er Jahren kamen weitere Akteure hinzu. Andrea Franchetti mit Passo Picciaro, Marc de Grazia mit Terra Nere, Frank Cornelissen, später Produzenten wie Gracchi. Daneben lokale Betriebe wie Calapretta und natürlich weiterhin Benanti. Sie standen für sehr unterschiedliche Vorstellungen von Wein. Manche stärker im Fine-Wine-Kontext, andere radikaler, handwerklich oder Naturwein orientiert. Gemeinsam trugen sie aber dazu bei, den Ätna nicht nur qualitativ weiterzuentwickeln, sondern ihn auch international sichtbar zu machen. Und dafür brauchte es eine Sprache, die die Weinwelt verstand. Alte Reben wurden zum Qualitätszeichen. Alberello war nicht mehr nur eine traditionelle Erziehungsform, sondern stand plötzlich für handwerkliche Authentizität. Der vulkanische Untergrund wurde zum Volcanic Terroir. Und die Namen einzelner Contrade begannen auf Etiketten und Weinkarten zu erscheinen. Diese Produzenten haben dem Ätna nicht einfach eine Geschichte übergestülpt. Die neuen Weine lieferten tatsächlich genügend Substanz, um diese Geschichte überhaupt glaubwürdig zu machen. Aber die Geschichte half natürlich dabei, diese Substanz international einzuordnen. Und dafür griff man zunächst auf Vergleiche mit Herkünften und Rebsorten zurück, die bereits Prestige besaßen. Nerello Mascalese macht es den Verkostern relativ leicht. Die Weine können hellfarbig sein, duftig, rotfruchtig, kräutrig und transparent. Also fiel ziemlich schnell der Vergleich mit Pinot Noir. Dann probiert man die Weine und stellt fest, dass diese Analogie nur begrenzt funktioniert. Denn am Gaumen besitzt Nerello Mascalese häufig eine völlig andere Architektur. Das Tannin kann herb wirken, trocken und manchmal beinahe staubig. Der Wein gleitet nicht unbedingt über den Gaumen, wie wir es mit feinem Pinot Noir verbinden. Er besitzt Griff und kann gerade in der Jugend ziemlich fordernd sein. Also kam die nächste Analogie, Nebbiolo. Auch das ist nachvollziehbar. Helle Farbe, Säure, deutliches Tannin, Reifefähigkeit. Nur ist Ätna eben weder Burgund noch Barolo. Und genau da beginnt das Problem solcher Vergleiche. Sie sind ungeheuer nützlich, wenn wir etwas Neues kennenlernen. Irgendwann können sie aber verhindern, dass wir das Neue als etwas Eigenständiges wahrnehmen. Wenn ich den Ätna als Burgund des Mittelmeers beschreibe, importiere ich automatisch ein ganzes Erwartungssystem. Ich erwarte Feinheit, Transparenz, vielleicht eine bestimmte Form textiler Eleganz. Wenn Nerello Mascalese dann kantiger, herber und trocknender ausfällt, kann er schnell als weniger fein erscheinen. Vielleicht verhält er sich aber einfach so, wie Nerello Mascalese an diesem Ort eben sein kann. Vergleiche helfen beim Einstieg. Irgendwann muss eine Region aber anfangen, nach ihren eigenen Maßstäben beurteilt zu werden. Hinzu kommt etwas, das in der heutigen Reinheitserzählung gerne übersehen wird. Der reinsortige Nerello Mascalese, den wir heute so selbstverständlich als unmittelbare Stimme des Ätna betrachten, ist selbst Teil einer relativ jungen Entwicklung. Traditionell waren gemischte Pflanzungen üblich. Nerello Cappuccio gehörte selbstverständlich zur roten Ätna-Wirklichkeit, ebenso weitere Sorten in alten Weinbergen. Auch die DOC war lange nicht auf einen reinsortigen Nerello Mascalese zugeschnitten. Das ist deshalb interessant, weil es zeigt, dass unsere heutige Vorstellung eines typischen Ätna eine Auswahl aus einer viel unordentlicheren lokalen Weinwirklichkeit darstellt. Produzenten, Sommeliers, Kritiker und Handel haben gelernt, Nerello Mascalese als besonders geeignetes Medium für die Herkunft des Ätna zu lesen. Das kann vollkommen plausibel sein, aber es bleibt eine historische Entwicklung und keine jahrhundertealte Selbstverständlichkeit. Hinzu kommt, Nerello Mascalese wächst keineswegs ausschließlich am Ätna. Unter wärmeren Bedingungen in anderen Teilen Siziliens entstehen daraus deutlich andere Weine. Was wir als typischen Nerello vom Ätna wahrnehmen, ist deshalb nicht einfach eine Eigenschaft der Rebsorte. Es entsteht aus dem Zusammenspiel von Sorte, Klima, Höhe, Exposition, Boden, Jahrgang und natürlich menschlicher Praxis. Und damit sind wir bei einem entscheidenden Punkt. Es gibt nicht den einen Ätna. Wenn unser Fahrgast schreibt, seine Weine hätten sehr unterschiedlich geschmeckt, hat er möglicherweise genau die Erfahrung gemacht, die man am Ätna machen sollte. Denn Ätna ist nicht ein einziges Terroir. Der Nordhang rund um Randazzo und Castiglione di Sicilia unterscheidet sich erheblich vom Osten um Milo. Höhenlagen verändern sich, ebenso Exposition, Niederschlag, Wind- und Temperaturverläufe. Und auch der vulkanische Untergrund ist keineswegs einheitlich. Ein Vulkan produziert nicht den Vulkanboden. Über Jahrtausende entstehen unterschiedliche Lavaströme, Ascheschichten, Überlagerungen und verschiedene Stadien der Verwitterung. Ein relativ junges Lavafeld kann sich völlig anders verhalten als älteres, stärker verwittertes vulkanisches Material. Drainage, Wasserhaltevermögen, Durchwurzelbarkeit und Wärmehaushalt können sich auf engem Raum verändern. Damit sind wir bei einem meiner Lieblingsprobleme in der Beschäftigung mit dem Ätna. Wenn eine Weinlandschaft so aussieht wie diese, ist die Versuchung groß, das Bild unmittelbar in den Wein zu übertragen. Dann schmeckt man Rauch, Asche, Stein, Salz oder Energie und landet ziemlich schnell bei vulkanischer Mineralität. Ich wäre damit ausgesprochen vorsichtig. Natürlich beeinflusst der vulkanische Untergrund die Bedingungen, unter denen Reben wachsen, aber nicht deshalb, weil die Pflanze irgendeinen Lavageschmack aus dem Boden aufnimmt und in die Trauben transportiert. Interessant wird Geologie dort, wo sie physiologisch wirksam wird. Wie schnell läuft Wasser ab? Wie viel davon bleibt Pflanzen verfügbar? Wie stark erwärmt sich ein Standort? Wie können die Wurzeln den Untergrund erschließen? Wie reagiert eine Parzelle in einem besonders heißen oder trockenen Jahr? Und wann erreichen die Trauben unter diesen Bedingungen physiologische Reife? Das sind aus meiner Sicht die interessanteren Fragen. Der Vulkan liefert kein Aroma, er liefert Bedingungen. Und diese Bedingungen können sich rund um denselben Berg erheblich unterscheiden. Deshalb wäre es sogar merkwürdig, wenn sämtliche Ätna-Weine gleich schmeckten. Dass ausgerechnet der Nordhang zum Zentrum der internationalen Ätna-Begeisterung wurde, ist trotzdem kein Zufall. Dort treffen nämlich mehrere Dinge aufeinander, die ausgezeichnet in unsere heutige Vorstellung großer Rotweine passen. Höhe, längere Reifeperioden, deutliche Unterschiede zwischen Tag und Nacht und ein Nerello Mascalese, der seine Säure bewahren kann. Die Weine können hellfarbig sein und vergleichsweise wenig extraktsüß wirken, besitzen gleichzeitig aber genügend Tannin und Struktur, um ernsthafte und langlebige Rotweine hervorzubringen. Daraus entsteht eine Kombination, die im Süden Europas lange nicht zum dominierenden Bild gehörte. Mediterrane Reife ohne mediterrane Schwere. Und der Ätna traf damit auf einen bemerkenswert günstigen historischen Moment. Die internationale Fine-Wine-Welt begann sich von einer Ästhetik zu entfernen, die die 1990er und frühen 2000er Jahre stark geprägt hatte. Sehr reife Trauben, dunkle Farbe, Konzentration, viel neues Holz, hoher Alkohol und eine Stilistik, die hervorragend in das damalige Bewertungssystem passte. Danach wuchs das Interesse an anderen Qualitäten. Transparenz, weniger Extraktion, zurückhaltender Holzeinsatz, Säure, Spannung und Trinkfluss wurden wichtiger. Plötzlich wirkte der Ätna ausgesprochen zeitgemäß. Damit möchte ich nicht behaupten, dass diese Region den Wandel ausgelöst hätte. vergleichbare Entwicklungen beobachten wie im Chianti Classico, im Barolo, auch im Valpolicella. Aber kaum eine andere italienische Herkunft verkörperte die neue Ästhetik so eindrücklich wie der Etna, weil hier Landschaft, Rebsorte und die Sehnsucht nach einer anderen Form mediterranen Weins geradezu ideal zusammenpassten. Und natürlich birgt genau das schon wieder eine Gefahr. Wenn nämlich die Weinwelt gelernt hat, Etna mit Eleganz, Transparenz und Frische zu verbinden, entsteht irgendwann eine neue Erwartung. Dann kann auch ein Stil, der ursprünglich als Gegenentwurf zur internationalen Norm erschien, selbst zur Norm werden. Ein Nerello Mascalese muss nicht zwangsläufig besonders fein und ätherisch wirken, um ein guter Etna zu sein. Manchmal gehört seine Widerständigkeit gerade dazu. Irgendwann genügt es natürlich nicht mehr, einfach nur Etna zu sagen. Wenn der Berg so unterschiedlich ist, möchte man wissen, wo genau ein Wein herkommt. Und damit kommen die Contrade ins Spiel. Calderara, Sotana, Rampante, Santo Spirito, Feudo di Mezzo, Sciarra Nuova oder Guardiola. Solche Namen tauchen inzwischen selbstverständlich auf Etiketten und Weinkarten auf. Manche werden fast behandelt, als seien sie die Grand Crus des Etna. Grundsätzlich halte ich diese Entwicklung für wichtig, denn die Contrade helfen uns dabei, den großen und ziemlich groben Begriff Vulkan wieder auseinanderzunehmen. Nur gibt es einen entscheidenden Unterschied zur Burgund. Dort wurden Unterschiede zwischen Lagen über Generationen beobachtet, bewertet, wieder verworfen, neu bewertet und schließlich kulturell verfestigt. Am Etna passiert vieles davon in erheblich kürzerer Zeit. Seit 2011 existiert eine offizielle Contrade-Systematik und bereits heute besitzen einige Namen ein erhebliches Prestige und entsprechende Preise. Deshalb sollte man eine einfache Frage stellen. Wissen wir heute schon wirklich, wie eine bestimmte Contrada schmeckt? Oder wissen wir vor allem, dass ein berühmter Produzent dort einen berühmten Wein erzeugt? Das ist nicht dasselbe. Um Herkunft wirklich zu lernen, müsste man beispielsweise mehrere Weine aus derselben Contrada nebeneinander probieren, von unterschiedlichen Produzenten und aus verschiedenen Jahrgängen, vielleicht sogar mit unterschiedlichen Ausbauphilosophien. Und dann schauen, was übrig bleibt. Welche strukturellen Eigenschaften wiederholen sich? Wo endet der Produzentenstil? Was lässt sich tatsächlich mit dem Ort verbinden? Diese Lernarbeit ist am Etna noch jung. Der Markt dürfte in einigen Fällen schneller gewesen sein als unser sensorisches Wissen. Und damit kommen wir zu jedem Teil der Geschichte, der die Ausgangsfrage unseres Fahrgasts noch einmal entscheidend verändert. Wer den Etna nur über Nerello Mascalese und den Nordhang kennengelernt hat, besitzt nämlich nur einen Teil des Bildes. Fahren wir auf die östliche Seite des Berges nach Milo, verändern sich die Bedingungen deutlich. Es ist feuchter. Die Niederschläge sind höher, Wolken und Nebel spielen eine größere Rolle. Dazu kommt der Einfluss des Ionischen Meeres und eine späte Reife. Und dort steht eine Rebsorte im Mittelpunkt, die für die Zukunft des Etna möglicherweise genauso wichtig sein wird wie Nerello Mascalese, nämlich Carricante. Milo besitzt dabei eine institutionelle Sonderstellung. Nur aus dieser abgegrenzten Zone darf Etna Bianco Superiore stammen. Und mindestens 80% Carricante sind vorgeschrieben. In der Praxis liegen viele der ambitioniertesten Weine deutlich darüber oder bestehen vollständig aus Carricante. Das ist eine ziemlich andere Etna-Erfahrung und vielleicht gerade deshalb eine besonders aufschlussreiche. Carricante interessiert mich auch deshalb, weil die Sorte uns weniger einfache Bilder anbietet. Bei Nerello Mascalese greifen wir schnell zu Pinot Noir oder Nebbiolo. Bei Carricante funktioniert diese Übersetzung weniger bequem. Natürlich werden auch hier Vergleiche bemüht, Riesling, Chablis oder gelegentlich Chenin Blanc. Aber gute Carricante-Weine besitzen eine ziemlich eigenständige Struktur. Sie können über hohe Säure verfügen, über zitrische Spannung, phenolischen Griff und eine leicht herbe Kante. Dazu kommt häufig eine Länge, die eher straff als breit wirkt. Carricante muss Wärme nicht mit aromatischer Üppigkeit beantworten. Und genau das finde ich spannend. Es geht nicht darum, am Etna einen nordischen Wein im Süden zu produzieren. Große Karikante zeigen vielmehr, dass mediterraner Wein auch eine eigene Form von Strenge entwickeln kann. Sonnig, ohne weich zu sein. Reif, ohne breit zu werden. Südlich, ohne den Süden verleugnen zu müssen. Vielleicht liegt darin langfristig eine noch wichtigere Etna-Erzählung als in der ewigen Frage, ob Nerello Mascalese nun mehr an Pinot Noir oder an Nebbiolo erinnert. Denn große Herkunft sollte sich irgendwann nicht mehr dadurch legitimieren müssen, dass sie uns an eine bereits berühmte Herkunft erinnert. Natürlich besitzt diese Erfolgsgeschichte auch eine ökonomische Seite. Vor einigen Jahrzehnten waren viele alte Weinberge am Etna wirtschaftlich kaum interessant. Manche Flächen drohten aufgelassen zu werden. Heute sind alte Alberello-Reben, historische Terrassen und bekannte Konrade begehrte Güter. Kapital ist in die Region geflossen, aus anderen Teilen Italiens und aus dem Ausland. Das hat enorme Vorteile gebracht. Weinberge wurden erhalten, Terrassen restauriert, Keller verbessert. Die Weine werden heute präziser erzeugt und internationale Vertriebswege sind aufgebaut. Es wäre aber zu einfach, den Etna als Geschichte von außen kommender Investoren zu erzählen, die eine vermeintlich authentische lokale Welt zerstören. Ohne Investitionen wäre ein Teil dessen, was wir heute bewundern, vielleicht verschwunden. Aber Erfolg verändert Herkunft trotzdem. Sobald bestimmte Weinberge begehrt werden, steigen Bodenpreise. Alte Reben werden zu Vermögenswerten und damit verändert sich die Frage. Sie lautet nicht mehr, was kann dieser Ort im Wein hervorbringen, sondern auch, wer kann es sich leisten, dort dauerhaft überhaupt Wein zu erzeugen? Gerade Milo ist dafür interessant. Die Zone für Etna Bianco Superiore ist sehr klein und inzwischen ganz stark begehrt. Zugleich stammt längst nicht jeder Produzent, der einen solchen Wein abfüllt, selbst aus Milo. Und damit entsteht eine Herkunftsfrage, die weit über Geologie hinausgeht. Reicht es, Trauben aus einem bestimmten Ort zu kaufen und die rechtlichen Vorgaben einzuhalten? Für die Denomination lautet die Antwort selbstverständlich zunächst ja. Aber kulturell ist die Sache komplizierter. Gehören zu einer Herkunft ausschließlich geografische Koordinaten? Oder spielen dauerhaftes lokales Wissen, Bewirtschaftungspraxis, soziale Einbindung und die Möglichkeit, überhaupt an der Wertschöpfung einer zunehmend prestigeträchtigen Herkunft teilzuhaben, ebenfalls eine Rolle? Diese Fragen stellen sich in vielen großen Weinregionen. Am Etna entstehen sie nur mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit. Und damit kommen wir langsam wieder zur Frage unseres Fahrgasts zurück. Warum schmecken Etna-Weine so unterschiedlich, wenn doch immer alle vom Vulkan reden? Die Antwort lautet zunächst, weil sie unterschiedlich schmecken sollten. Wenn wir die Region ernst nehmen, sollten wir gerade nicht nach dem einen Etna-Geschmack suchen. Der Vulkan bildet einen gemeinsamen geologischen Rahmen, aber Herkunft entsteht erst in dessen Differenzierung. Nordhang oder Osthang, Nerello Mascalese oder Karikante, unterschiedliche Höhenlagen und Expositionen, unterschiedlich alte vulkanische Formationen, trockenere oder feuchtere Bedingungen. Und dann kommen natürlich die menschlichen Entscheidungen hinzu. Wann wird gelesen, wie wird extrahiert, wird mit ganzen Trauben gearbeitet, wie wird mit Sauerstoff umgegangen, wie lange bleibt der Wein auf der Hefe, welche Rolle spielt Holz? All das beeinflusst die Form eines Weins. Die eigentliche Gefahr des Etna besteht deshalb heute vielleicht nicht darin, dass wir ihn nicht verstehen. Sie besteht darin, dass wir glauben, ihn bereits verstanden zu haben. Wir besitzen inzwischen ein ganzes Wörterbuch für den Etna. Vulkan, alte Reben, Alberello, Naturwein, Contrada, Burgund des Mittelmeers, Mineralität, Salz, Eleganz, Energie. Fast jedes dieser Wörter kann etwas Sinnvolles bezeichnen. Aber zusammengenommen können sie auch zu einer Folie werden, durch die wir den Wein bereits beurteilen, bevor wir ihn überhaupt probieren. Diese Begriffe waren enorm hilfreich, um den Etna international bekannt zu machen. Jetzt beginnt möglicherweise die schwierigere Phase. Wir müssen genauer hinschmecken. Wo sitzt das Tannin? Wie trägt die Säure? Wo befindet sich das Gewicht des Weins? Wie verändert es sich auf dem Gaumen? Wo entsteht Länge? Welche Eigenschaften wiederholen sich über Produzenten und Jahrgänge hinweg? Und ebenso wichtig, welche Eigenschaften tun es gerade nicht? Erst aus solchen Vergleichen entsteht wirklich belastbares Wissen über Herkunft. Und deshalb würde ich die Frage am Ende so beantworten. Nein, ich glaube nicht, dass man den Ätna einfach als Vulkanwein, als Vulkanaroma schmecken kann. Und ich glaube auch nicht, dass es den einen Ätna-Geschmack gibt. Was diese Region so faszinierend macht, ist etwas anderes. Da existiert ein gewaltiger gemeinsamer geologischer und klimatischer Rahmen. Innerhalb dieses Rahmens entstehen aber sehr unterschiedliche Antworten. Nerello Mascalese am Nordhang, Karikante in Milo, unterschiedliche Höhen, Expositionen und vulkanische Formationen, unterschiedliche Jahrgänge und unterschiedliche Entscheidungen der Menschen, die dort Wein machen. Und dabei sollte man nicht vergessen, dass diese Größe keineswegs immer selbstverständlich war. Die Voraussetzungen waren vorhanden, aber es brauchte Menschen wie Giuseppe Benanti und später viele andere, die das Potenzial erkannten, experimentierten, bessere Weine erzeugten und Schritt für Schritt herausarbeiteten, was an diesem Berg möglich ist. Erst danach konnte der Ätna international zu jener Herkunft werden, die wir heute kennen. Vielleicht brauchte diese erste Ätna-Begeisterung einfache Bilder, Vulkan, Nerello, alte Reben, mediterranes Burgund. Diese Bilder haben geholfen. Heute können wir anfangen, sie wieder auseinanderzunehmen. Denn vielleicht beginnt genau dort die wirklich interessante Beschäftigung mit Herkunft. Nicht in dem Moment, in dem wir endlich einen einfachen Satz über einen Ort sagen können, sondern dann, wenn wir gelernt haben, seine Unterschiede zu erkennen. Und beim Ätna, glaube ich, sind wir damit noch lange nicht fertig. So, ihr Lieben, das war meine Antwort auf die Fahrgastfrage zum Ätna. Wenn ihr solche Themen nicht nur hören, sondern gemeinsam mit mir vertiefen und vor allem im Glas nachvollziehen möchtet, dann schaut euch gerne meine Masterclass an. Dort geht es genau um solche Fragen, Herkunft, Rebsorten, Stilistik und darum, wie sich all das sensorisch tatsächlich greifen lässt. Einen Link dazu stelle ich in die Shownotes. Danke fürs Dabeisein heute. In 14 Tagen geht es weiter. Dann mit der spannenden Frage, wohin die moderne Önologie eigentlich steuert. Zu Gast ist ein Wissenschaftler aus Geisenheim, mit dem ich darüber spreche, was sich im Keller gerade grundlegend verändert und was davon für die Weine der Zukunft wirklich relevant sein wird. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, alles Gute und lasst es euch schmecken.